Zeit aufzuwachen. Ich habe schon mal das Fenster aufgemacht. Aber ihr seid ja schon wach, zumindest was diesen Tag heute hier betrifft. Aber hast du schon mal verschlafen? Hast du schon mal verschlafen? Wie sich das anfühlt? Jeder, dem das schon mal passiert ist, weiß, wie unangenehm das ist, wenn man verschläft. Du wachst auf, schaust auf den Wecker, zu spät, dich durchdringt, der ganze Körper wird durchdrungen von einem Schock, einer Schocksituation. Auf einmal kommt ein ungeheures Stressempfinden auf. Ja? Kennst du das? Viele von uns sind jetzt in dem Alter, wo man eigentlich nicht mehr verschlafen kann, ne? Wo die Pflichten weniger geworden sind. Aber das ist schon, ja, wenn du einen Zeitpunkt verpasst, für die meisten Menschen, so sage ich mal, ist es eine unangenehme Situation. Du stellst plötzlich fest, es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät und manches wirst du nicht mehr schaffen oder hinbekommen, wenn du einen bestimmten Zeitpunkt verpasst hast. Und deshalb war es auch dem Apostel Paulus wichtig zu erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Und ich lese den Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 13, ab Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Paulus, er wendet sich hier an Christen, von denen er erwartet, dass sie wissen, dass sie erkennen, was die Stunde geschlagen hat, dass sie die Zeit erkennen. Die Zeit erkennen. Paulus sagt, es ist Zeit aufzuwachen. Zeit aufzuwachen. Und viele Menschen, auch in unserer heutigen Zeit, empfinden diese Zeit, in der wir leben, als besonders dramatisch auch. Eine Zeit von großen Herausforderungen, großen Veränderungen, eine brisante Zeit, wo es auch schnell passieren kann, dass es eben nicht mehr einfach so weitergeht, wie wir das die letzten Jahrzehnte hatten. Man denkt ja immer, ach, es geht schon irgendwie, geht schon weiter, geht alles so weiter, geht seinen Gang. Nein, manche sagen, es ist 5:05. Und wollen dann mit dem Ganzen eine gewisse Brisanz und Dramatik verleihen, zum Ausdruck bringen. Übrigens, Umweltaktivisten sagen schon seit über 30 Jahren, es ist 5:12. Ja. Aber trotzdem ist es ja nicht von der Hand zu weisen. Die Atmosphäre im Weltgeschehen, wenn wir das mit offenen Augen, mit offenen Ohren anschauen, die Atmosphäre im Weltgeschehen hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Und unbestreitbar ist es eine Zeit besonderer Herausforderungen. Und die Frage ist, wie reagieren wir als Christen darauf? Wie reden wir? Wie handeln wir? Wir als Christen in dieser Zeit, gehören wir zu denen, die die Zeit erkennen? Erkennen, was die Stunde geschlagen hat? Sind wir geistlich wach? Sind wir geistlich wach? Oder schlafen wir in unseren traditionellen Gewohnheiten, in unserem Wohlstandsleben, in den Dingen, die einfach so ablaufen und so. Die Hoffnung für alle, sie schreibt, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Gleichgültigkeit. Ja. Gleichgültigkeit ist eine große Gefahr. Gerade auch dem gegenüber, was Gott von uns möchte, für unser Leben geplant hat, wie Gott in dieser Welt auch handeln möchte, Gleichgültigkeit dem gegenüber. Wie gesagt, es könnte schlimm sein, wenn man einen wichtigen Zeitpunkt verpasst. Das meint jedenfalls der Apostel Paulus. Es ist Zeit aufzuwachen. Und er schreibt das an eine Gemeinde, die Gemeinde in Rom, die er eigentlich gar nicht so richtig kennt. An diese Geschwister schreibt Paulus, es ist Zeit aufzuwachen. Er schreibt ihnen darüber, wie ein Christ in dieser Welt leben sollte, wie er sich in der Gesellschaft verhalten sollte. Er schreibt zum Beispiel über das Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Obrigkeit und so. Alles steht im Vorfeld. Und er macht klar, ihr Lieben, ihr lebt nicht so, wie ihr leben solltet. Euer Leben sieht nicht so aus, wie es sein sollte. Aber das Gute ist, es gibt Möglichkeit, dies zu ändern. Er sagt, wacht auf. Wacht auf, macht ernst mit eurem Lebenswandel, wie die Heilige Schrift es euch zeigt. Darum geht es. Die Zeit ist zu kurz, um Spielchen zu spielen. Nur noch eigenen Interessen zu folgen. Denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Und ich weiß nicht, wieso eure Wahrnehmung ist. Vielleicht täusche ich mich auch, schön wäre es eigentlich. Aber ich nehme wahr, dass viele Christen heutzutage, dass ihre Interessen ganz andere sind. Ganz andere Interessen, als uns Gottes Wort zeigt. Vielen geht es in erster Linie darum, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, meine Bedürfnisse gestillt werden, auch in Gemeinde. Wo kann ich möglichst unverbindlich dabei sein? Wo sind meine Kinder gut aufgehoben? Wo spielen sie die Lobpreismusik, die mir gefällt? Übrigens, die Lobpreismusik muss dir gar nicht gefallen. Die singen wir für Gott. Wo werde ich durch die Predigt in meinem Lebensstil und in meinem Denken bestätigt? Paulus sagt, wacht auf, es ist Zeit. Die Zeit ist zu ernst dafür. Wacht auf, konzentriert euch auf das weitaus Wichtigere. Und Paulus benutzt hier ein Bild, eine Metapher, indem er von Licht und Finsternis spricht. Legt die Werke der Finsternis ab. Oder ich lese es nochmal nach der Hoffnung für alle. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Das ist seine Empfehlung. Anscheinend gab es im Leben der Christen Dinge, die nicht nur mal passiert sind, aus Versehen, wo etwas schiefgelaufen ist, Dinge, die man auch bereut und bekennt, sondern hier geht es Paulus um wirklich schlechte, sündhafte Verhaltensweisen, an die man sich scheinbar gewöhnt hat, die normal geworden sind. Verhaltensweisen, die von der Finsternis und nicht von Gott inspiriert sind. Aber das Gute ist, sagt er, dass wir können es ablegen. Vers 13. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht. Vers 14 noch, darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht, um uns. Paulus nennt hier beispielhaft einige Dinge, Schwelgereien und Trinkgelage. Nächste Folie. Genau, Schwelgereien und Trinkgelage. Und die meisten, gebt mir recht, die denken jetzt unter uns, das betrifft mich ja nicht. Schwelgereien, Trinkgelage, oder? Das betrifft uns ja nicht. Aber es geht hier um eine Verantwortung, die wir haben. Die Bibel fordert uns auf, unseren Lebensstil zu überdenken. Auch dein Ess- und Trinkverhalten, dein Konsumverhalten zu überdenken. Ja, will die Bibel mir überhaupt, also will, das geht doch nicht. Will die Bibel mir vorschreiben, was ich zu essen und zu trinken habe? Ich habe gelesen, dass zum Beispiel Übergewicht unser Gesundheitssystem zu hohem Maße belastet. Also die Folgeerkrankungen davon, Herz- und Kreislauf, Stoffwechselstörungen, der ganze Bewegungsapparat, Gelenke, Knie und all diese Dinge. Oder auch noch andere Organe, Fettleber und so können betroffen sein, höheres Krebsrisiko, alles diese Dinge. Ich glaube, dass das, was die Bibel zum Thema Essen und auch Trinken zu sagen hat, auch an anderen Stellen noch, sollten wir nicht einfach so ignorieren. Ich behaupte mal, die Anweisungen Gottes sind gesundheitsfördernd. Gesundheitsfördernd. Und es ist interessant, dass Gott sich ja nicht nur für unsere Lieder interessiert, die wir singen, für unsere Bekenntnisse, die wir sprechen, sondern es geht ihm auch um unser verantwortungsvolles Leben. Auch wie wir mit uns, mit unserem Körper umgehen. Das richtige Maß bei bestimmten Dingen. Und vielleicht schwingt ja hier auch dieser Gedanke mit, dass es Menschen gibt, die sich das gar nicht leisten können, was du dir leisten kannst. Was kann ich mit meinem Überfluss vielleicht auch Gutes tun? Und dann nennt Paulus einen zweiten Bereich, Unzucht und Ausschweifung. Und auch da denke ich, sagen die meisten wieder, das betrifft mich ja nicht. Unzucht, Ausschweifung. Hier geht es um unseren Körper und was wir damit machen. Unzucht, Sexualität außerhalb der Ehe. Kaum eine andere Erfindung Gottes wird so pervertiert wie Sexualität in unserer Zeit. Und auch hier maßlos, lustorientiert. Und eine gewisse Freizügigkeit auf diesem Gebiet wird heutzutage als normal dargestellt. Als normal. Befriedigung suchen, sich ausleben. Fast nichts mehr ist verwerflich. Man tut all das, wonach man sich fühlt und wozu einem ja gerade ist. Ausschweifung, Zügellosigkeit. Jeder, der das verurteilt in unserer Zeit, wird als prüde und als verklemmt, rückständig bezeichnet. Es zählt die eigene Lust und es scheint immer mehr oder immer weniger Grenzen und Tabus auf diesem Bereich auch zu geben. Und die Bibel fordert uns auf, darauf zu achten. Ja. Von was lasse ich mich prägen? Auch was schaue ich mir an? Von was lasse ich mich prägen? Was darf mein Handeln bestimmen? Man kann hier eigentlich eine Grundregel entdecken für den Umgang mit unserem Körper. Macht euch nicht zum Sklaven eurer Wünsche und Triebe. Zusammengefasst. Ja. Macht euch nicht zum Sklaven eurer Wünsche und Triebe. Achte darauf, dass sich dein ganzes Leben nicht nur darum dreht, was du dir wünschst und vorstellen kannst. Bedürfnisse wird das ja genannt, ne? Meine Bedürfnisse. Dass wir uns nicht nur um uns selber drehen, sondern vielmehr Jesus Christus und seinen Vorstellungen Raum geben in unserem Leben. Mit einem anderen Bild mal gesprochen, was Paulus auch sagt, ernährst du den alten Menschen, das ist die Frage, ernährst du den alten Menschen in dir oder ernährst du den neuen Menschen, zu dem dich Jesus Christus gemacht hat? Was ernährst du in dir? Und dieses ganze Thema oder die Themen, Essen, Trinken, Sexualität, ist ja an für sich nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches, ja, nichts Verkehrtes, nichts Böses, nichts prinzipiell Sündhaftes. Aber es wird dann zum Problem, wenn es den gesunden Rahmen verlässt. Den gesunden Rahmen verlässt. Probleme fangen da an, wo die natürlichen Bedürfnisse, die ja jeder Mensch hat, ins Maßlose, ins Grenzenlose gesteigert werden. Wenn Dinge von dir oder über dein Leben, über dein Handeln Kontrolle sogar gewinnen, Macht gewinnen in deinem Leben, wo du davon gesteuert wirst. Und das soll eben nicht passieren in unserem Leben, weil es zum einen dich krank macht, ja, zum einen dich krank macht, aber auch ablenkt von dem, wozu du eigentlich berufen bist und was Gott eigentlich geplant hat. Wir leben doch für Jesus Christus, oder? Habt ihr zumindest alle mal gesagt, bei eurer Taufe. Wir leben für das Reich Gottes. Das war unsere Absicht. Ist es hoffentlich auch noch. Noch ein Bereich nennt Paulus hier. Nicht Streit und Eifersucht. Hier geht es um unsere Beziehungen, die wir haben. Ein Streit ist ganz schnell vom Zaun gebrochen. Ganz schnell. kurzes Missverständnis hin und her. Jeder hat seinen Stolz und will nicht zurückweichen. Und ganz schnell entsteht ein Streit. Eifersucht oder auch Neid. Ja, auch das hat nach meiner Wahrnehmung einen großen Stellenwert bekommen im Leben der Menschen. So Worte wie, es tut mir leid, du hast recht oder einfach mal nur danke, das hört man immer seltener. Manchmal bezahlt man lieber eine Leistung, um bloß nicht Danke sagen. Aber auch wir Christen, und Paulus schreibt ja an solche, machen uns oftmals das Leben gegenseitig schwer und fühlen uns vielleicht sogar noch gut oder im Recht dabei. Wie viel an Bedrückung, an Schweren, an Zerstörung könnten wir uns ersparen, wenn wir anders miteinander umgehen würden? Unvergebenheit, ungeklärte Dinge, unausgesprochene Dinge auch oder Dinge, die wir nicht loslassen. Ja. Und deshalb spricht die Bibel auch mit Nachdruck immer wieder von der Vergebung, die so wichtig ist für unser Leben. Dass auch wir vergeben, da hängt viel davon ab, dass wir vergebungsbereit sind. Ja. Vergebung, auch ein Kennzeichen, was uns als Christen ausmacht. Was sagt übrigens Jesus, woran er oder wir als seine Jünger erkennbar sind? Nicht an unseren Liedern, die wir singen, nicht an unseren Kleidung, die wir tragen, nicht einmal an unseren Frisuren, auch nicht an unserem sonntäglichen Gottesdienstbesuch, sondern an der Liebe, die wir untereinander haben. Daran wird man uns erkennen. An der Liebe. Ob wir vergebungsbereit sind, wisst ihr, davon hängt unsere Glaubwürdigkeit als Christen ab. So wie Christus uns vergeben hat, sollen auch wir in der Lage sein, zu vergeben. Und wenn ich sehe, wie viel Unversöhnlichkeit, Entzweiung auch unter Christen herrscht, wo ganze Gemeinden dadurch auch unter Mitleidenschaft gezogen wurden, ja, wie soll da die Welt eine Jesusähnlichkeit bei uns erkennen? Wie soll das gehen? Und Gottes Wort macht uns das immer wieder klar, dass Heiligung, also dieses Verwandeltwerden in das Bild Jesu, das geschieht ja durch Gottes Kraft, aber in unserer Verantwortung. Merkt ihr das? Es geschieht durch Gottes Kraft, du kannst es nicht mit zusammengebissenen Zähnen dich verändern, aber es geschieht in deiner Verantwortung. Du musst es bejahen zunächst mal, dem Raum geben und immer wieder mit einstimmen in dem, was Gott vorhat in deinem Leben, was der Heilige Geist tut. Es geschieht in der Kraft Gottes, aber in unserer Verantwortung. Und das Gute ist, wir können das loslassen, wir können das beiseite tun, wir können das ablegen, sagt Paulus hier. Wir brauchen dieser Finsternis in unserem Leben keinen Raum mehr zu geben, weil Christus hat uns rausgerettet aus der Macht der Finsternis, stimmt das? Wir sind rausgerettet aus dieser Macht der Finsternis und wir brauchen sie in unserem Leben nicht mehr zuzulassen, ihm keinen Raum mehr zu geben. Und dafür, so sagt Paulus hier an dieser Stelle, dafür gibt es die Waffen des Lichts. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Ein Bild, mit dem Paulus ausdrücken möchte, du kannst entscheiden. Ja, diese Entscheidung, die er hier formuliert, triffst du. Du kannst das entscheiden. Du kannst die Weichen stellen. Du hast die Verantwortung für das Ablegen und das Anziehen. Du kannst dafür sorgen, dass Jesus Christus und sein Vorbild in dir stärker werden, zum Vorschein kommen. Und ich finde interessant, dass es hier heißt, Werk der Finsternis und Waffen des Lichts. Also nicht Werke der Finsternis und Werke des Lichts, sondern Waffen des Lichts. Damit kann man vorgehen mit Waffen. Da hast du etwas in der Hand, kannst etwas machen gegen die Finsternis. Waffen, das drückt ja auch etwas Aktives aus. Ein Lichtstrahl, der die Finsternis durchdringt und die Finsternis hat eigentlich keine Chance. Überall da, wo Licht auftaucht, muss die Finsternis weichen. Es geht nicht anders. Naturgesetz. Ja. Und Paulus will hier ausdrücken, das Gute, das wir tun, unser Leben davon geprägt ist, das ist wie eine Waffe, wie eine Waffe, wie ein Licht in der Finsternis. An anderer Stelle heißt es auch, dass wir das Böse mit Guten überwinden sollen. Das ist genau dieser gleiche Gedankengang. Das Licht, die Werke oder das Licht in unserem Leben ist wie eine Waffe, wo wir gegen die Finsternis. Wir sind dem Bösen, dem ganzen Negativen, der Finsternis nicht schutzlos ausgeliefert, sondern Gott hat uns die Waffen des Lichts gegeben. Ja. Wir müssen diese Dinge nicht tun. Und wenn man das hier so liest oder hört, dann klingt das für mich, als gibt es keine Neutralität. Licht oder Finsternis. Licht oder Finsternis. Richtig oder falsch. Gut oder böse. Vielleicht kommt uns das in unserem alltäglichen Leben gar nicht so eindeutig vor. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns klar immer wieder für das Licht positionieren. Ich will das. Herr, hilf mir. Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft. Meine Entscheidung allein reicht nicht. Ja, immer wieder klar für das Licht positionieren. Was ich noch interessant finde an diesem Text, den Paulus hier schreibt, nicht nur, dass er diesen ganzen Bereich heiliges Leben betont, weil es sowieso wichtig ist für uns Christen, weil wir sowieso der Heiligung nachjagen. Stimmt's? Seid ihr dabei, der Heiligung nachzujagen? Sondern Paulus bringt hier noch ein anderes, entscheidendes Motiv. Es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit aufzuwachen. Zeit, in der wir leben, sollte uns aufwecken. Es ist keine Zeit mehr, einfach als Christen in dieser Welt zu schlummern. So dahin zu leben. Ein Tag für den anderen. Keine Zeit mehr, irgendwie Kirche zu spielen. Schöne Traditionen und Rituale zu pflegen. Sondern es ist Zeit, aufzuwachen, unsere Prioritäten und unsere ganze Aufmerksamkeit auf das wirklich Wichtige zu richten, wahrzunehmen und anzunehmen, das, was Gott von uns möchte, was Jesus Christus für unser Leben geplant hat, in unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserer näheren Umgebung hier. Gott, was möchtest du tun durch uns in dieser Zeit? Ernst zu machen mit unserem ganzen Lebenswandel. Es kann uns schon beunruhigen, wenn wir in die Welt hinausschauen, wenn wir so diese ganzen Entwicklungen mitbekommen. Die Krisenherde dieser Welt, die Kriege in Osteuropa, Nahen Osten oder auch wenn wir die wirtschaftliche Misere in unserem Land denken. Aber eins dürfen wir wissen, unser allmächtiger Gott, von dem wir vorhin auch gesungen haben, er hat alles unter seiner Kontrolle, was auch noch kommen mag. Er hat es im Griff. Und wir sind in seiner Hand geborgen. Du und ich, unsere Familie, unsere Gemeinde. Und er will uns zum Segen setzen für Menschen in unserer Zeit. Gerade da, wo Menschen verunsichert sind, wo vielleicht viele Angst und Befürchtungen sind, Zukunftsangst auch, die nimmt zu in unserer Zeit, diese Zukunftsangst. Da sind wir gefragt, aufzuwachen und das auszufüllen, was Gott für uns gedacht hat. Zeit aufzuwachen, so begründet Paulus. Die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Unsere endgültige Erlösung ist heute näher, als da, wo wir zum Glauben kamen. Das stimmt doch. Das kann ich mit Sicherheit behaupten. Und Paulus hat das damals schon festgestellt. Ja. Die Nacht ist weit vorgerückt. Dieser Weltlauf der Finsternis, deren Zeit geht zu Ende, weit fortgeschritten. Und der Tag unserer endgültigen Erlösung, der Wiederkunft Jesu, ist nahe. Wir wissen nicht, wann es soweit ist. Manchmal wird spekuliert hier und da, aber wir wissen es eigentlich nicht. Aber wir wissen, Jesus kommt wieder. Das steht fest. Er wird sein Versprechen einlösen. Und bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Zeit aufzuwachen. Die Geschwister damals und wir heute, wir sollen das erkennen, was die Stunde geschlagen hat, damit wir unseren Lebenswandel überdenken. Und jeder von uns hat irgendwo einen Bereich, den Gott vielleicht gerade heute Morgen wieder neu anrührt und in Erinnerung ruft. Es ist Zeit aufzuwachen, sagt Paulus. Da klar zu werden auch in unserem Leben, wie wir leben, was wir zusammenleben. Ja. Angefangen von unseren Gedanken und Gefühlen, von unserem Reden, wie reden wir, bis hin zu unserem Handeln. Es ist Zeit, ganze Sache zu machen. Mit Gott und seinen Vorhaben uns eins zu machen. Gott hat mit seiner Gemeinde, auch mit unserer Gemeinde in dieser Zeit noch etwas vor. Davon bin ich überzeugt. Er will durch uns wirken, in unsere Umgebung hinein etwas bewegen, auch durch dich, da du das vielleicht gar nicht von dir denkst. Auch durch dich. Ja. Und wir brauchen keine Angst und Befürchtungen zu haben. Wir können Gott völlig vertrauen. Wir können Gott völlig vertrauen. Er wird es machen. Aber es gibt eben auch einen Zeitpunkt, bei dem wir erkennen, wir haben verschlafen, wenn es denn so ist. Gott führt die Geschichte mit dieser gefallenen Welt zu Ende. Und dann ist nur noch eins wichtig. Nur noch eins. Bist du Teil dieser neuen Welt, die Gott geplant hat? Bist du Teil seiner Ewigkeit? Bist du dabei, wenn Jesus Christus sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet? Bist du dabei? Worauf willst du dich konzentrieren in deinem Leben? Was ist dir wichtig? Viele Dinge, die dir jetzt so wichtig sind, die haben dann gar keine Bedeutung mehr. All die materiellen Dinge zum Beispiel kannst du überhaupt nicht mitnehmen. Sie werden nicht mehr ins Gewicht fallen. Nichts von all dem. Aber das möchte ich dir sagen. Das, was du dir mit den Waffen des Lichts erkämpft hast, und es ist oft ein Kampf, das wird bleiben. Das wird bleiben für die Ewigkeit. Das, was du dir mit den Waffen des Lichts erkämpft hast, das bleibt. Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Das ist die Aufforderung des Apostel Paulus an uns heute Morgen. Und immer wieder eine Herausforderung für uns, das umzusetzen. Doch mit einem wachen Geist, mit einem wachen Geist und mit offenem Auge die Weltzeit zu betrachten, dann werden wir es nicht verschlafen, sondern bereit sein, wenn dieser Tag kommen wird, von dem Paulus hier spricht. Ein wacher Geist und mit offenen Augen durch diese Welt gehen, wird uns bewahren, dass wir nicht verschlafen. Amen. Und ich habe mal diese Aussage des Textes versucht, in ein Gebet zusammenzufassen für uns. Und wer von euch möchte, kann sich da gerne mit eins machen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Zeit, in der wir leben, recht zu beurteilen, zu erkennen. Zu erkennen, dass dein Wiederkommen nahe gerückt ist. Dass wir aufwachen aus aller Gleichgültigkeit. Ich möchte die Dinge und Daten ablegen, die zur Finsternis gehören. Stattdessen mich mit den Waffen des Lichts rüsten. Herr, und mein Leben soll dich und deine Anliegen. Darum soll sich's drehen. Das, was dir wichtig ist. Und Jesus Christus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Du sollst bestimmen. Ich möchte nicht getrieben sein von anderen Dingen, egal was es auch ist, sondern du, Jesus Christus, sollst der Herr über mein Leben sein. Amen.